Hi und herzlich willkommen zum Stilcast, dem Biedekheimer Kuchenklatsch. Bei mir am Mikrofon begrüßen darf ich heute den Joshi Rust. Hi, schön, dass du da bist.
Grüß dich, freue mich.
Bei uns geht's heute um Jugendträume, um einen schönen Golf und um Knie. Und vielleicht nebenbei auch noch ein kleines bisschen um Eishockey. Joshi, bevor wir anfangen, haben wir hier so eine Standardfrage, die heißt, wer bist du eigentlich?
Ich würde sagen, ein bescheidener Junge, der auch oft für einen Spaß zu haben ist und der sein Hobby zum Beruf machen durfte und dafür sehr dankbar ist.
Wie bist du zum Eishockey gekommen?
Es ist eine relativ witzige Geschichte eigentlich, weil es war in Biedekheim in der Altstadt, war damals, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie ein Fest oder irgendwas und da waren verschiedene Stände aufgebaut von den ganzen Sportclubs hier in der Gegend. Und dann war da auch und ich fand das mega. Wollte dann unbedingt da mal durchlaufen und habe das dann auch gemacht. Und dann kam der Danny zu meiner Mom und meinte, ja, es schaut gut aus bei dem. Der soll doch mal in die Laufschule kommen. Und habe ich dann natürlich nicht mehr locker gelassen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 6. Mhm. 5, 6. Und war dann auch in der Laufschule. Ich fand es dann mega und wollte unbedingt anfangen mit Eishockey. Aber meine Eltern haben es mir mehr oder weniger verboten.
Das ist nicht so erfolgreich.
Nee. Ja, das war eigentlich der einzige Grund. Und dann habe ich eben 2 Jahre lang genervt. Und dann mit 8 Jahren durfte ich dann doch anfangen. Und habe mich dann aber so reingefuchst, dass ich dann da die Altersklassen überspringen durfte und dann halt zu meiner Altersklasse kommen durfte. Und ja, seitdem spiele ich im Biedekheim Eishockey.
Du hast gesagt, deine Eltern wollten nicht, weil es zu gefährlich ist. Als du dir letztes Jahr das Kreuzband gerissen hast, was haben sie gesagt? Wir haben es dir schon immer gesagt.
Ja, auf den Punkt sind sie dann nicht zurückgekommen, aber genau deswegen wahrscheinlich. Aber ich bin wirklich sehr, sehr verschont geblieben, sag ich mal. Also das ist eine Prellung oder so, war mal das meiste aller Gefühle.
Aber sonst verletzungsfrei durch die komplette Jugend?
Sonst, ja, immer verletzungsfrei geblieben.
Falls ihr da draußen das hört und überlegt, eure Kinder ins Eishockey zu schicken, Jugend scheint relativ verletzungsfrei zu sein, habe ich gerade gelernt. Du hast gesagt, du hast dich mit 8 dann direkt richtig reingefuchst, durftest relativ schnell auch Altersstufen überspringen. Gab es einen Moment, an dem du gesagt hast, boah cool, ich will das professionell machen, ich will irgendwann als Profi da auf dem Eis stehen?
Eigentlich so, wo ich wirklich das erste Mal dann bei der ersten Mannschaft zugeschaut habe. Mhm. Also mein Dad, es geht schon ewig zum Eishockey hier in Biedekheim und da gab es die neue Halle noch gar nicht und mit Maschendrahtzaun in der alten Halle und allem drum und dran. Und da habe ich dann einfach, seitdem habe ich dann gesagt, boah, da hätte ich auch schon echt Bock drauf, das zu machen.
Gab es dann irgendwann einen Moment, an dem du gemerkt hast, okay, jetzt wird es greifbar? Also das könnte ja sogar klappen, das könnte ich sogar schaffen.
Ja, ich denke, das kam dann ab der U17, würde ich sagen, wo ich dann, wie du gesagt hast, schon auch gedacht habe, ja, das könnte dann doch ganz gut hinhauen eigentlich.
Und dann, gibt man dann noch mehr Gas oder wie sieht es dann aus? Schule, lass mal bleiben und nur noch ins Eis und...
Also das auf jeden Fall nicht, da habe ich von zu Hause natürlich auch gut Wind bekommen, dass ich das mit der Schule natürlich erst machen muss und dann halt aufs Eis. Und was heißt mehr Gas? Also natürlich hast du dann nochmal einen extra Ansporn, sage ich mal, aber ich würde sagen, die Leidenschaft und so, die war ja schon immer da und deswegen hat sich da nicht wirklich viel getan.
Wenn du von Leidenschaft sprichst, gab es mal gerade auch in der Jugendzeit so einen Moment, bei dem man sich denkt, boah, ich würde gern, ach, ich schmeiß hin? Oder?
Boah, schwierig. Bei mir eigentlich nie da gewesen. Ich hatte immer, weil ich halt auch die ganze Zeit hier gespielt habe in Biedekheim, hatte ich wirklich nie so die Momente, wo ich gesagt habe, boah, ich schmeiß hin, weil ich hatte meine Freunde hier. Und wenn ich jetzt kein Eishockey spielen würde, hätte ich vielleicht noch einen Freund. Deswegen, da hat man einfach Freunde fürs Leben gewonnen auch schon. Und die waren immer da und es war immer schön nach der Schule ins Training und die Freunde sehen und Spaß haben, trainieren, schwitzen. Also gab es für mich nie wirklich einen Punkt, wo ich gesagt habe, will ich nicht mehr, lass ich sein.
Wie macht man das im Sommer? Hat gesagt, nach der Schule ins Training, schwitzen. Wie macht man das im Sommer? Was macht man dann?
Im Sommer sehen wir uns ja auch, aber dann halt zu nicht so schönem Training.
Wie sieht das aus?
Ja, Athletiktraining halt dann im Sommer immer. Das war dann halt, wie gesagt, nicht so schön. Bin ich so der Läufer, mag das nicht so. Und dann, ja, viel Krafttraining. Hab dort meine ganze Jugend zusammen mit Patrick Vogel gearbeitet. Der hat mich da durchgebracht, sage ich mal. Und da natürlich auch wieder Freund gewonnen, jemanden, Ansprechpartner. Ja. Und ja, genau.
Ist das Athletiktraining was gewesen, was dir geholfen hat, auch jetzt bei der Reha da wieder reinzukommen? Man hat ja bei dieser YouTube-Doku so ein bisschen was sehen können, dass es doch viel Sport und auch viel Krafttraining tatsächlich war im Aufbau. Also erstmal heilen lassen, klar, und dann aber auch Muskulatur drumherum stärken, so sah es zumindest aus. War das da was vorbereitet hat, wo du mittlerweile sagst, boah, ein Glück, dass ich das damals dann doch gemacht habe. Das hat mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon mal was erspart, weil ich ausgleichen konnte, bevor es irgendwie reißt, bricht, keine Ahnung.
Das auf jeden Fall. Also das Athletiktraining ist ultra wichtig. Und ich habe das jetzt erst gemerkt, nachdem ich halt meinen ersten Kreuzbandriss hatte. Mhm. Und ich glaube, so wie jetzt halt, ich hatte jetzt nur die Reha vor der Saison. Und ich merke das extrem auf dem Eis auch. Also, was Kondition angeht und einfach die Kraft auch. Das hatte ich hier und da mal irgendwie ein bisschen Schulterschmerzen oder so, hatte ich davor auch nie, weil ich halt einfach immer gutes Sommertraining hatte und mich immer vorbereitet habe auf die Saison. Und es ist schon extrem, wie wichtig das eigentlich ist. Obwohl man es jetzt vielleicht im ersten Moment nicht direkt merkt, aber wenn man es dann halt mal nicht gemacht hat oder nicht so extrem gemacht hat, dann merkt man das schon sehr.
Wenn du von Schulterschmerzen sprichst, müssen wir uns Sorgen machen.
Nein, nein.
Was mich interessieren würde, ist, du bist noch verhältnismäßig nah an der Jugendzeit dran, also Jugendzeit im Sinne von Alter, sondern von der Zeit, in der man halt in Jugendmannschaft noch spielt. Wenn heute jemand zu dir kommt, ja, 14, 15 und schaut dich an und sagt, boah, Joshi, ich will mal so cool werden wie du. Was würdest du ihm sagen? Wie würdest du da dann sagen, okay, das sind die drei Schritte, die du tun musst, um Profi zu werden?
Das ist immer eine schwierige Frage, finde ich, weil dann kriegst du meistens so dieses klischeehafte, harte, arbeite hart und bleib an der Sache und
verlier nie die Leidenschaft, genau, hat mir vorher jemand gesagt.
Genau, aber es ist am Ende dann halt, stimmt's halt einfach. Also einfach, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen. Also dranbleiben, auf jeden Fall dranbleiben, immer hart arbeiten. Jetzt sind wir halt wieder bei den Klischee-Sachen, aber es stimmt halt einfach, wenn du da. Und halt einfach gucken, die Leidenschaft. Wenn du die Leidenschaft nicht dafür hast, dann mach's nicht. Weil wenn du nicht 100% dahinter stehst, dann wird's auch nichts.
Lass uns bei dem hart arbeiten einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was genau heißt hart arbeiten?
Einfach nochmal den Extraschritt machen, den vielleicht andere nicht machen würden. Nochmal vielleicht 10 Minuten auf dem Eis bleiben, Schüsse üben oder im Sommertraining, wenn es um die Läufe geht, nicht bis zur Linie laufen, sondern über die Linie laufen.
Ist es ein Wettbewerbsgedanke an dieser Stelle, diesen Extraschritt zu machen, diese extra Zeit zu nehmen, diese extra Arbeit zu leisten? Kommt es aus einem Wettbewerbsgedanken raus oder ist es einfach ein, ich will mehr, ich krieg nicht genug?
Beides würde ich sagen, aber ich glaube, dieser Wettbewerb, der liegt da schon mehr im Fokus, also der überwiegt da schon, würde ich sagen.
Gibt's was in der Nachwuchsarbeit, wo dir was fehlt, wo vielleicht dieser Extraschritt mehr eingefordert werden könnte oder werden sollte?
Ich denke, wenn du jetzt sagst, eingefordert werden sollte, das liegt ja immer dann aber auch am Spieler. Also du kannst dich als Trainer hinstellen und sagen, ja, wir machen das jetzt und ihr müsst 100% geben und ihr lauft über die Linie alle und dann wird es trotzdem welche geben, die es nicht machen. Und du kannst halt einfach nur dahinter stehen und die ganze Zeit sagen, ja, mach das so. Aber am Ende ist jeder selber für sich verantwortlich und muss gucken, wie weit er gehen will oder was er investieren will.
Du hast gerade gesagt, jeder muss gucken, was er investieren will. Wir hatten vorher schon kurz angerissen, du hast dir das Kreuzband kaputt gemacht. Wie viel hast du investieren müssen, um dahin zurückzukommen, wo du heute stehst? Kann man das irgendwie beschreiben?
Schwierig, weil ich selber das nicht so realisieren kann, sage ich mal. Mhm. Ich hatte letztens mit meinem Mental Coach über Selbstvertrauen gesprochen und da war auch das Thema wegen Selbstvertrauen und da hat er halt auch zu mir gemeint, dass er findet, wer so eine Reha zweimal hinkriegt, der hat eigentlich ein ziemlich gutes Selbstvertrauen und sollte sich da, kann da auch drauf bauen, aber weil ich dann zu ihm gesagt hatte, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht. Also ich habe das nie als, weil das ist dann passiert und dann war es für mich so selbstverständlich. Okay, muss ich halt wieder Reha machen. Muss ich halt jetzt nochmal 9 Monate Arbeit investieren und halt nochmal und nochmal. Und nicht wirklich als, okay, jetzt mache ich den extra Schritt. Es war so einfach, du musst es machen, das ist eine Aufgabe.
Ist das eine Alternativlosigkeit? Weil, was soll ich denn sonst machen? Ansonsten gibt es halt kein Eishockey mehr. Ist es eine ganz rationale Entscheidung? Oh, Kreuzband kaputt, muss man halt Kreuzband wieder heile machen. Wie ist es, weil du gerade beschrieben hast, es klang so, ja, das war halt klar. Aber war es eine rationale Klarheit, also aus dem Kopf raus? War es eine Klarheit eher so aus dem Bauch raus? Wie kann man sich's vorstellen?
Also wie du sagst, mit Kreuzband kaputt, Kreuzband muss wieder heilen. Und das ist, glaube ich, sowas. Ich hätte es ja nicht investieren müssen, um wieder normal laufen zu können. Aber ich hätte es halt investieren müssen, um halt meinen Traum weiter zu verfolgen. Und ja, ich weiß nicht genau. Also schwierig zu sagen, aber es war einfach, war schon eher Kopf, würde ich sagen. Mhm. Also es ist passiert, okay, 2 Wochen kurz im Loch gewesen und dann ging's halt weiter. Okay, dann steht Reha vor der Tür, dann ging's los.
Ist der Kopf jetzt noch manchmal ein Thema? Also denkt der Kopf ans Knie, wenn du aufs Eis rausfährst?
Überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ich hatte am Anfang schon sehr, sehr große Bedenken, was das angeht. Und habe mir jetzt aber auch eine Schiene zulegen lassen von Otema. Und damit ist wirklich alles abgedeckt. Also ich bin da, war das erste Mal auf dem Eis, auch ohne Schiene, einfach nur ein bisschen zum Skaten. Und da hatte ich auch gar keine Probleme oder irgendwelche Gedankengänge, dass irgendwas nochmal kaputt geht.
Du hast gerade gesagt, 2 Wochen erstmal im Loch und dann da wieder raus. In dieser kompletten Zeit, während des Zurückkommens, was war da der härteste Moment? Gab es da sowas wie einen härtesten Moment?
Auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, dann, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann ungefähr das war, aber ich denke so ungefähr ab der Hälfte, wo dann halt irgendwie nichts mehr vorangeht. Ja. Und dann aber auch die ersten Beschwerden mal wieder kamen, wo dann irgendwie was mal wieder gezwickt hat oder sich nicht gut angefühlt hat. Und dann kam halt wieder der Gedanke, weil halt eben beim dritten Mal dann schwierig wird, dann auch mal irgendwas zu fixen, weil jetzt langsam auch das Material leer geht. und dann, ja, ist man da halt dann doch schon sehr besorgt, sag ich mal.
Diese Frage. Wären wir, wenn du dich nicht verletzt hättest, letztes Jahr nicht abgestiegen?
Ich glaube, das kannst du so nicht fragen. Also schwierig zu sagen. Ich hatte ja auch überlegt, dann sogar zu spielen.
Echt?
Ja, also das war auch im Gespräch. Und dann wurde halt geredet wegen Schiene und ob das irgendwie geht. Aber dann im Nachhinein war dann doch so, okay, bevor ich mir jetzt mein Knie ganz kaputt mache, ich würde dann doch gerne noch ein paar Jahre Eishockey spielen.
Ja.
Und ich hätte auch zu lange gebraucht, um das Knie halt aufzutrainieren. Dann brauchst du halt eine gewisse Muskulatur, damit du halt ohne spielen kannst. Aber das habe ich dann doch gelassen.
Ich habe fast ein bisschen Angst vor der Frage, aber wie kommt man auf den Gedanken festzustellen, dass man sich das Knie gerade komplett geschrottet hat und dann sagt, boah, eigentlich, wir könnten zumindest mal drüber sprechen, ob ich damit nochmal aufs Eis gehe.
Also ich habe mir das Kreuzband ja am 6. März gerissen und den OP-Termin hatte ich dann am 28. Und in der Zeit, wo das noch nicht klar war, wann ich meinen OP-Termin habe, habe ich dann trotzdem Sport gemacht und habe halt geguckt, dass ich fit bleibe, weil du eben keine Beschwerden hast. Also dein Knie ist halt nicht stabil, aber du hast keine Beschwerden.
Okay.
Quasi, dir tut nichts weh oder das ist nicht wie, wenn du dir jetzt den Arm brichst oder so.
Okay.
Dass du da Ultraschmerzen hast und das habe ich dann Dicky auch letztes Jahr gesagt. Und ja, dann stand die Frage halt so im Raum, ob ich nicht dann doch spielen könnte.
Ja.
Und dann war ich da auch nicht wirklich abgeneigt von.
Ja.
Und dann halt mit vielen, vielen Leuten gesprochen, also mit unserem Teamarzt, auch mit Patrick Vogel habe ich mich unterhalten, mit meinen Eltern, mit Spielern und haben mir halt alle dazu geraten, dass ich es lieber lassen sollte. Aber es war eine Option.
Krass. Das sieht man, wo man so hinkommt. Man stellt eigentlich nur eine freche Frage und kommt dann an so einen Punkt, wo man sich als Nicht-Sportler oder Nicht-Profisportler, da würde ja kein, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber kein normaler Mensch würde auf den Gedanken kommen und sagen, wow, krass, mein Bein ist kaputt, ich sollte arbeiten gehen. Vor allem, wenn meine Arbeit darin besteht, dass ich mir das Bein gegebenenfalls noch mehr kaputt mache. Also das ist schon eine krasse Einstellung auch dem Sport gegenüber und der Mannschaft gegenüber.
Ja, letztes Jahr vor allem lief es ja nicht so prickelnd. Aber dann halt gegen Ende einfach da nochmal da zu sein für die Mannschaft, das war mir halt irgendwie extrem wichtig, weil es halt eben dann in die Playdowns ging und da halt, ich wusste, dass halt jeder Körper zählt und ein Körper mehr hätte da vielleicht schon was rausreißen können, einfach nur um da zu sein, um den anderen vielleicht mal ein bisschen Luft zu verschaffen oder was weiß ich. Ja, vielleicht hätte ich auch einen Puck über die Linie gestolpert, weiß es nicht, aber so gesagt, deswegen.
Krass. Finde ich tatsächlich krass, diese Einstellung, dieses wirklich bis über die Selbstaufgabe hinaus. Respekt davor, krass. Was mich noch interessiert zum Thema Kreuzband, wie gesagt, dieses Knie lässt mich nicht locker. Grad, du hast ja selber auch gesagt, es ist ja das zweite Mal gewesen, dass es kaputt gegangen ist. Bestand zu einem Zeitpunkt das Risiko, dass deine bisherige komplette Lebens- und Karriereplanung durch den zweiten Kreuzbandriss einfach zerstört wird? Und wenn ja, wie geht man damit um?
Also es bestand auf jeden Fall, weil mir auch viele Leute gesagt haben, ob ich mir das nochmal antun will und ob es überhaupt so viel Sinn macht, da jetzt nochmal alles zu fixen und nochmal und mir auch teilweise davon abgeraten wurde, das nochmal zu machen. Also jetzt nicht operieren zu lassen, sondern halt nochmal die Reha zu machen und wieder in den Sport. Und ja, dann habe ich halt mir das angehört, aber für mich war direkt klar, wenn es Möglichkeiten gibt, das wieder zu machen und das wieder gesund zu bekommen, wieder normal einsatzbereit bin, werde ich das machen.
Dann hast du gerade vorher angesprochen, du hast mit deinem Mental Coach gesprochen. Ist Mentaltraining für dich was wirklich Ausschlaggebendes? Ist das was, was du mit, ich sag mal, Vehemenz betreibst? Ist das ein Coaching, wo man sich alle paar Wochen mal eine halbe Stunde zusammensetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe schon einen Mental Coach ausprobiert, sage ich mal. Das hat mir aber nicht so zugesagt. Das war eher so mäßig eine Agentur, wo du halt mit mehreren Leuten zusammen bist. Also die haben ganz viele Sportler unter einem Hut. Und da bist du halt nicht wirklich, wirst du halt nicht wirklich individuell betreut. Das heißt, du hast natürlich mal dein 1:1 Gespräch mit dem Coach gehabt und dann hat er dir halt einen Plan, einen Trainingsplan zusammengestellt und den hast du dann halt gemacht und hast halt geschaut, okay, wie läuft das? Hatte ich dann jeden Tag meine Aufgaben und das war aber nicht so meins irgendwie, weil dann nach einem halben Jahr hat es sich dann auch wie Hausaufgaben angefühlt und dann hast du es halt schon nicht mehr gerne gemacht irgendwie und dann habe ich auch wirklich nicht so große Erfolge gesehen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgehört, ein paar Leute gefragt und hat der Tim Schüler hat mir dann jemand empfohlen, der aber schon leider zu viele Leute hatte und der hat mich dann an seinen, ich weiß gar nicht, was es ist, sein Lehrling oder sein Mitarbeiter, kannst du nicht sagen, abgegeben. Und mit dem arbeite ich jetzt seit 2 Monaten zusammen und das sind dann so 1:1 Gespräche alle 3 Wochen und das läuft echt gut. Finde ich super.
Du hast gerade gesagt, es gibt Übungen. Was macht man?
Also bei dem ersten Mental Coach, wo ich war, waren das einfach so viele Visualisierungsübungen und viel Affirmation. Einfach mit dir selber zu sprechen und die Sachen vorzustellen, zu sagen, ja, du kannst es. Und jetzt mal nur irgendwie aufs Selbstvertrauen bezogen. Ganz stumpf, ja, du kannst es, du hast Selbstvertrauen, du wirst halt das Tor treffen und sowas halt, aber auch viel mit Atmung, also viel so Boxatmung und da gibt es so viele verschiedene Sachen, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen und da habe ich natürlich auch viele Sachen mitgenommen, aber das war mir einfach irgendwie zu viel und zu wenig spezifisch.
Ja.
Also du konntest nicht sagen, ey, irgendwie mir hat das nicht so gepasst, ich würde gerne mehr in die Richtung machen und mehr visualisieren, wenn ich jetzt halt mit dem Olli, so heißt er, rede, ist es halt wirklich 1:1, also du kriegst direkt so eine Antwort und dann, keine Ahnung, bist du auch mal, irgendwie schweifst du zu einem anderen Punkt ab, der vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist für was und was und das ist halt viel, viel besser, also damit komme ich viel besser zurecht.
Außer Mentaltraining, außer den Kopf gezielt frei zu bekommen und auch den Kopf auf das vorzubereiten, was der Körper dann am Ende leisten muss. Würde mich noch interessieren, Gibt es bei dir Personen im Umfeld, weil man schafft es ja nie alleine. Ja? Also das eine ist der Kopf, das andere ist der Körper, ohne jeden Zweifel. Und das Talent, das brauchst du auch. Und irgendwie eine gewisse Genetik solltest du haben, dass dir das Kreuzband halt aus dem Profialter reißt und nicht schon im Jugendalter. Davon mal abgesehen, gibt es Personen, die dich maßgeblich mit dorthin gebracht haben, wo du heute stehst?
Ich glaube, wenn ich da jetzt anfangen würde, dann würden wir heute nicht mehr aufhören. Also natürlich vorne dabei meine Eltern, die mir das alles ermöglicht haben. Von Anfang an. Ich meine, so eine Eishockey-Ausrüstung ist ja nicht so billig, sage ich mal. Und wenn du dann zweimal im Jahr Schlittschuhe kaufen musst, weil deine Füße in einem Jahr zwei Größen größer werden, dann, ja, also ohne meine Eltern wäre das natürlich niemals möglich gewesen. Aber also wirklich viele, viele Leute. Wenn ich da jetzt alle aufzählen müsste, das wäre, ja.
Musst du gar nicht.
Aber wie du sagst, ohne die wäre es wahrscheinlich schwierig geworden oder hätte es wahrscheinlich gar nicht geklappt.
Das Erste, womit du das Gespräch heute angefangen hast, war so ein ganz normaler Junge, der einfach dankbar dafür ist, dass es so funktioniert hat und so rausgekommen ist, wie es ist. Das höre ich an ein paar Stellen raus, das finde ich sehr sympathisch. Du hast deine Eltern angesprochen, ich mache mit deinen Eltern weiter. Wenn ich jetzt deine Eltern hier hätte und sie fragen würde, wie sie deine Entwicklung als Spieler, aber auch als Mensch, als Sohn wahrgenommen haben über die Zeit, die du Eishockey gespielt hast, bis zu dem Punkt, an dem du heute stehst. Was würden die mir denn erzählen?
Ja, ich hoffe doch, dass sie ganz zufrieden wären mit mir. nein, also ich denke positiv. Also dann vielleicht auch jetzt über die Jahre selbstreflektierender geworden und sich auch mal mit sich selbst einfach ein bisschen beschäftigt und nicht nur stumpf einfach an irgendwie, weiß nicht, nur eine Sache gedacht, sondern einfach mal ein bisschen außerhalb von der Box gedacht, sage ich mal. Und ja, ich denke, dass ich schon viel mitgenommen habe, also jetzt auch so in der Laufbahn, wo ich Eishockey spiele. Und ich denke, dass ich auch viel, viel gelernt habe durchs Eishockey, wenn nicht dann sogar das meiste, was so mit der Umgang mit Menschen und mit Druck umzugehen oder mit Verlusten oder mit Siegen, da bin ich ja in der Jugend, gab es genug von, also von den Niederlagen. Ja.
Hast du ein paar Beispiele oder ein paar Situationen, wo man es ein bisschen konkreter machen kann, von Dingen, die du vom Eishockey mitnimmst in die reale Welt da draußen?
Ja, ich denke vor allem der Umgang mit Menschen, weil du halt so viel mit Menschen zu tun hast. Da einfach jeden zu nehmen, wie er ist und dich auch mal mit Menschen abzugeben, die dich vielleicht nicht so gut leiden können oder die du auch vielleicht nicht so gut leiden kannst und die jetzt keine besten Freunde werdet, aber trotzdem halt in der gleichen Mannschaft spielt und miteinander klarkommst. Ich denke, das gibt's überall in jedem Beruf und in jedem Job und so war das da halt auch und ich denke, da so dieses Mittelmaß zu finden oder halt einfach zu gucken, dass man da miteinander trotzdem auskommt und einfach die Sachen ein bisschen auszublenden zum Beispiel. Ich denke, das war ein ganz großer Punkt, den ich da auch gelernt habe. Und einfach dieser Teamgedanke, einfach nicht egoistisch zu sein oder klar, musst du auch mal im Eishockey. Aber einfach Teamplayer ist, denke ich, ganz, ganz wichtig auch fürs normale Leben, sage ich mal, außerhalb vom Eishockey, da einfach nicht nur mit der Pferdeklappe durchs Leben zu laufen.
Lass uns das nehmen, was du gesagt hast und direkt nochmal kurz zurück zum Eishockey übertragen. Du hast gesagt, es gibt Menschen, mit denen kommt man gar nicht so klar und dann muss es aber trotzdem funktionieren. Jetzt ist es das eine, wenn mein Job ist, eine Excel-Liste auszufüllen und mir gegenüber sitzt jemand, der muss auch Excel-Listen ausfüllen und ich mag den nicht so, aber dann schreibe ich halt meine Excel-Liste und gebe sie ihm weiter. Ich stelle mir das kompliziert und echt anstrengend vor, wenn ich mit jemandem spielen muss, den ich vielleicht nicht so mag oder der mich vielleicht nicht so mag. Weil jetzt reden wir ja über etwas, was nicht nur Job ist, sondern das ist ja auch was Spaßiges, was Freudiges, was man zusammen macht, was einen verbindet. Und dann hat man all das, was mit so viel positiver Emotion verbunden ist und dann hat man, fiktives Beispiel, einen Stinkstiefel vor sich. Ja? Natürlich war es jetzt so, dass es in deinem Leben noch nie Stinkstiefel gab bei den Steelers, weil solche Leute heiern wir ja nicht, aber nein. Wie?
Ich denke, da musst du einfach deine persönlichen Anforderungen teilweise zurückschrauben und einfach mal auf ein paar Sachen verzichten und vielleicht dann auch mal das runterschlucken, was du zu ihm gerade sagen wolltest und einfach gucken, dass das Umfeld halt nicht irgendwie dadurch beeinflusst wird, dass du ihn jetzt vielleicht nicht so magst oder ihr einfach nicht gut auskommt miteinander. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass es halt die anderen nicht beeinflusst.
Eine zweite Frage zum Thema von den Dingen, die man aus dem Profisport oder aus dem Sport mitnimmt ins Leben, war der Umgang mit Sieg und mit Niederlage, was du gerade beschrieben hast. War in der Hinsicht eine Saison voller Niederlagen eine oder vielleicht eine ganz gute Vorbereitung auf deinen Kreuzbandriss?
Habe ich jetzt so auch noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du so sagst, denke ich, dass es mich da bestimmt oder dass es mir da bestimmt in einigen Situationen geholfen hat, da irgendwie besser drüber hinwegzukommen oder besser mit klar zu kommen und vielleicht nicht allzu lange in dem Loch zu sein. Ich denke schon, dass es auch wichtig ist, mit Niederlagen umgehen zu können.
Ich mag noch kurz an diesem Niederlagending festhalten. Es gibt nicht so viele Menschen, die ich hier im Podcast fragen kann nach den Erfahrungen, die sie in der letzten Saison mitgenommen haben. Wie kriegt man es hin, dass man gerade jetzt im Blick auf letzte Saison, man kriegt Spiel für Spiel auf die Mütze und steht dann aber 2 Tage später, 5 Tage später wieder auf dem Eis und fängt wieder bei Null an. Das heißt, dieser Gedanke, diese Herangehensweise, jedes Mal wieder jedes Spiel neu zu starten und als leere Leinwand zu sehen, ohne das im Hintergrund zu haben, okay, gegen die haben wir schon 3-mal verloren, gegen die haben wir schon 2-mal verloren, ohne diese Dinge. Oder sind die parat? Wie arbeitet man damit sowas?
Also einfach ist es auf jeden Fall nicht. Aber wie du sagst, du kannst es eh nicht ändern. Also du gehst wieder aufs Eis und du wirst auch morgen wieder aufs Eis gehen, wenn du heute verlierst. Und wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen sollten, werde ich auch nächstes Jahr wieder aufs Eis gehen. Und so, natürlich ist das frustrierend und du musst gucken, dass es irgendwie nicht in deinem Kopf präsent ist. Aber wenn du jetzt wie letztes Jahr halt so mit dem Rücken zur Wand stehst, dann ist es halt dann doch leider präsent, weil du halt eben nicht unbedingt bei Null startest, weil du halt 10 Punkte Abstand auf den Vorletzten hast und du musst gewinnen. Das heißt, du kannst da nicht reingehen und sagen, okay, wir geben unser Bestes, natürlich, aber wenn es so ist, dann ist halt so an einem gewissen Punkt, dann wird es auch immer schwieriger, das einfach auszublenden, sage ich mal. Und wie du gesagt hast, letztes Jahr und dann gegen Ende des Jahres wurde es halt dann doch eigentlich immer schwieriger, dann mit freien Köpfen aufs Eis zu gehen und zu sagen, hey, fuck it, 0-0. Wir haben noch genug Zeit, aber die hatten wir halt nicht.
Ja.
Und deswegen, ja, war es schwierig.
Ist es dieses Jahr dann, wenn das eine Abwärtsspirale war, ist das andere, was wir jetzt dieses Jahr, diese Saison sehen, eine Form von Aufwärtsspirale, wenn wir uns anschauen, okay, da sind jetzt so viele Spiele, die gewonnen wurden, wo man eine gewisse Freiheit bekommt dann für den Kopf, dass man da ein bisschen entspannter aufspielen kann? Oder ist genau diese Freiheit, die man dann im Kopf hat, vielleicht sogar noch eher eine Gefahr, ein Risiko, dass man es zu leicht nimmt?
Also eine Gefahr ist es bestimmt auch in mancher Hinsicht, wie du jetzt sagst, dass man es zu einfach nimmt. Also wir gehen jetzt nicht aufs Eis und sagen, okay, da ist Füssen, da können wir jetzt irgendwie mit Halbgas spielen oder müssen jetzt nicht 100% geben, aber es ist trotzdem unterbewusst immer da und du passt dich halt dem Gegner dann auch irgendwie an. Und aber wie du jetzt sagst, natürlich können wir da ein bisschen lockerer reingehen wie letztes Jahr. Im Vergleich zu letztem Jahr viel lockerer. Aber das ist ja auch nicht unser Ziel, jetzt die nächsten 3 Jahre in der Oberliga die ganze Zeit Zweiter oder Erster zu werden und dann Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut. Wir wollen ja natürlich wieder hoch in die DL2 und deswegen hast du ja trotzdem einen gewissen Druck, den du einfach verspürst, den du dir auch selber einfach machst.
Folgendes Szenario, hypothetisch, letztes Spiel der Saison, Finale, alles entscheidendes Spiel 7, man verliert. Was wäre dann?
Gute Frage. Was wäre dann? Ja, die Welt dreht sich weiter. Also natürlich, glaube ich, wäre das für alle sehr, sehr frustrierend, weil du halt dann doch so eine lange Saison hinter dir hast und so viel reingeworfen hast. Nicht nur wir, sondern auch unser Staff und die Trainer und die ganze Organisation einfach und jeder halt genau dafür halt hingearbeitet hat. Aber am Ende ist es dann halt so. Dann kannst du auch nichts machen, dann muss man halt im nächsten Jahr wieder angreifen.
Gleiches Szenario, letztes Spiel 7, man gewinnt.
Dann ist alles schön.
Dann ist alles schön.
Nein, aber dann hat sich halt viel ausgezahlt. Natürlich hat das jetzt nichts mit, da gehört natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Glück dazu und es muss viel, viel stimmen, damit das alles klappt. Also das hat jetzt nichts nur mit der harten Arbeit, sag ich mal, zu tun. Also da muss noch viel, viel mehr stimmen. Und meine Oma hat immer gesagt, alles passiert aus dem Grund. Also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, dann wird es einen Grund haben, warum das nicht so ist. Vielleicht, ja, es wird irgendeinen Grund haben.
Ist es für euch in der Kabine aktuell eine Option, dass man nicht aufsteigt? Ist es eine Option, dass man aufsteigt? Ist es so, wie du es vorher mit deinem Kreuzband beschrieben hast, dass da eigentlich so eine gewisse Alternativlosigkeit herrscht? Also, das machen wir jetzt halt einfach. Also, wie kann man sich es aktuell vorstellen? Wie sind da die Gedanken in der Kabine?
Ich würde schon sagen, so wie du es gerade beschrieben hast, mit dem mäßig, ja, wir machen das jetzt halt einfach. Es ist jetzt so, wir sind jetzt so weit gekommen. Wir haben uns alle gut eingespielt. Wir haben einfach dieses Jahr wirklich Glück, dass wir so eine Mannschaft haben, wo wirklich viele, viele Puzzleteile stimmen und wo wirklich alles oder das meiste, alles kann, ist schwierig, aber das meiste klappt. Und deswegen haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt halt einfach.
Ich finde es cool. Wir steigen jetzt auf. Machen wir. Passt gerade. Ihr habt ja eh nichts Besseres zu tun, die nächsten paar Wochen.
Nee.
Kann man auch aufsteigen. Find ich gut. Ich mag das. Ich mag das. Wie ist das Erleben gerade? Also, du hast in deiner ersten Profisaison Playdowns gespielt, zweite Profisaison Playoffs. Wie ist das Erleben von diesem verrückten Jahresende? Ich meine, man könnte auch einfach mal, keine Ahnung, entspannt Pre-Playoffs spielen. So solide, nichts zu tun haben im Abstiegskampf, nichts zu tun haben im Aufstieg. Einfach mal solide, gemütlich vor sich hin Pre-Playoffs spielen und glücklich sein. Du entscheidest dich ja doch irgendwie eher für die emotionale Achterbahnfahrt. Die maximalen Höhen, die maximalen Tiefen. Wie erlebst du es?
Das ist schon extrem. Also letztes Jahr ging es halt wirklich nur ums Überleben. Da wurde alles irgendwie geschaut, dass alles hergeholt wird, dass man das irgendwie da überlebt und dass man da durchkommt. Und jetzt ist eher so auf Angriff. Also jetzt werden alle Schienen gestellt, dass wir da voll rein starten und einfach angreifen und den anderen das Leben so schwer wie möglich machen.
Gibt's jemanden, gegen den du besonders ungern spielen wollen würdest?
Hannover.
Hannover? Welches?
Nee, die Scorpions. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so angenehm werden würde. Ich denke, dass wir trotzdem sehr gute Chancen hätten.
Ja. Vom Hockey mal ein bisschen weg. Da gibt's irgendwie noch das neben dem Eishockey. Du hast vorher gesagt, wenn man das Eishockey wegtäte, wäre da wahrscheinlich irgendwie nur ein Freund oder so. Aber wie sieht das Leben abseits des Eishockeys aus für einen Profisportler?
Relativ unspektakulär, würde ich sagen. Also, ich gehe morgens ins Training, dann komme ich heim, dann gibt's Mittagessen. Und meistens, wenn dann nichts mehr auf dem Plan steht, dann wird halt ein Mittagsschlaf gemacht. Und dann abends vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen raus oder nochmal was Kleines unternehmen. Und dann ist der Tag auch schon rum. Also wenn ich mit allem fertig bin, mit Essen, wenn ich dann aus der Halle komme mit Essen und vielleicht noch eine kleine Erledigung machen oder so, dann ist es auch schon 16 Uhr. Und dann steht nicht mehr arg viel auf dem Programm.
Du schaust mich an. Ich muss tiefer reinfragen. Ich hatte hier schon genügend andere bei euch sitzen. Die erste Frage ist, die hast du schon selber beantwortet. Es gibt ja zwei Fraktionen, habe ich gelernt. Die einen, die mittags schlafen, die andere, die mittags nicht schlafen. Du bist Mittagsschläfer. Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe hier Raum nebendran, habe ich eine Liege. Für ganz genau den Grund, weil es gibt nichts Besseres. Ihr da draußen, falls ihr, fällt mir gerade so auf, falls ihr Team Mittagsschlaf seid, schreibt doch mal eine Mail an podcast@steelers.de und lasst uns mal daran teilhaben, was der beste Ort zum Mittagsschlafen bei euch in der Arbeitsumgebung ist oder ob das überhaupt möglich ist bei euch. Zurück zum Eishockey, beziehungsweise zu Eishockeyspielern. Dann habe ich gelernt, es gibt nicht nur die Fraktion Mittagsschläfer und Mittagsnichtschläfer, sondern es gibt auch die Fraktion Konsolenzocker und Nicht-Konsolenzocker. Zu welcher gehörst du?
Ganz klar, Zocker.
Zocker.
Ja, schon immer gewesen und ja.
Ich nehme an, das machst du aus rein beruflichen und professionellen Gründen Reizreaktionskette stärken, solche Sachen.
Nur deswegen eigentlich.
Finde ich gut. Also für euch da draußen, falls eure Kinder zu viel Zeit vor dem Computer verbringen oder vor der Konsole eurer Meinung nach, überlegt euch, das ist quasi der erste Schritt zum Profitum, falls sie Eishockey-Profis werden sollten.
So sieht's aus, ja.
Was spielst du?
Also viel Call of Duty gespielt in letzter Zeit, aber alles. Also alles, wo man ein paar Jungs einfach zusammenkriegt und ja, aber viel, wirklich viel Call of Duty und was halt gerade so im Hype ist. Also früher Fortnite und was weiß ich, aber so NHL und so bin ich irgendwie gar nicht. Also habe ich auch mal mit Freunden, wenn welche zu Hause waren, haben wir natürlich auch mal zusammen gegeneinander gespielt, aber so NHL und FIFA, das ist irgendwie gar nicht meine Welt.
Ich stelle es mir auch irgendwie komisch vor, wenn du weißt, wie ein guter Schuss aussehen sollte und dann musst du X drücken. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Jetzt hast du gerade gesagt, Call of Duty, wo man ein paar Jungs zusammenbekommt. Ist es so ein Mannschaftsding? Also dieses Zusammenzocken, ist das das, was im Vordergrund steht oder ist das Zocken im Vordergrund?
Es ist schon eher das Zusammenkommen, weil jetzt zum Beispiel es passiert nicht viel Neues in dem Spiel und ich hätte jetzt keinen Anreiz, mich alleine vor die Konsole zu setzen. Ich bin auch niemand, der irgendwie Spiele alleine spielt oder so. Also ich brauche immer irgendjemanden, mit dem ich quatschen kann, mit dem ich irgendwie dumm labern kann. Und da ist dann doch schon sehr, sehr, sehr dieses Gemeinschaftliche im Fokus. Weil sonst hat man einfach am meisten Spaß dann auch. Und es ist, wie du sagst, so ein Mannschaftsding schon. Also die zocken, mit denen zockt man dann auch.
Wie lang kann man denn abends zocken? Weil wann geht's trainings morgens los?
Das ist ein Punkt, ja. Wenn Training am nächsten Tag ist, dann natürlich nicht so lange, dann vielleicht bis 10. Ja.
Anderes Thema, was du vorher angesprochen hast, ist ja dann halt Mittagessen machen und so weiter. Gibt es bei dir Thema Ernährungsplan? Ist das sowas irgendwie, was begangen wird oder ist das ja halt nichts allzu Junkiges oder so?
Nee, also das ist auf jeden Fall Thema. Ich habe auch beim Patrick Vogel, der hatte da einen Kontakt für mich, bei dem ich, aber das ist schon länger her, so einen Test gemacht habe mit was ich denn vertrag und was ich denn nicht vor Spieltagen essen sollte und was ich an Spieltagen essen sollte. Und das hat mir schon relativ gut geholfen, doch. Und da versuche ich natürlich so ein bisschen drauf zu achten. Natürlich habe ich auch selber so ein bisschen gemerkt über die Jahre, was mir gut tut und was nicht. Und jetzt versuche ich natürlich das, es geht natürlich nicht immer. Also wenn du nach dem Spiel, nach dem Auswärtsspiel irgendwie nach Hause kommst, weiß ich nicht, um 2 Uhr nachts und halt einfach so Bock auf Maggis einfach hast, dann fährst du halt auch mal zu McDonald's. Aber so unter der Woche und vorm Spiel versuche ich schon drauf zu achten, da zu essen, was mir gut tut und was ich essen sollte.
An dieser Stelle Shoutout zu McDonald's Fair.
So sieht's aus.
Es ist jetzt dann bald das erste Achtelfinale zu Hause. Wir möchten uns gemeinsam mit dir vorbereiten. Was gibt's am Spieltag zu essen? Was essen wir vor dem ersten Spiel?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir vom Breivo abgeschaut, direkt nach dem Pre-Game-Skate zum Subway zu fahren und mir da einen Sub zu holen. Und dann esse ich den Sub, dann gibt es den Mittagsschlaf und dann nach dem Mittagsschlaf grill ich mir meistens ein Steak und mache mir dann noch ein paar Pilze auf dem Grill in so einer schönen Alu-Schale und dann werden die noch gegessen und dann geht's.
Kräuterbutter, keine Kräuterbutter, Frischkäse, was kommt rein in die Pilze?
Gar nichts. Nur in die Schüssel nur Öl und ein paar Zwiebeln, ein bisschen Gemüsebrühe und dann die schön anbraten. Dann auch das Steak und das war's.
Dann weiß ich, was wir jetzt vorm ersten Achtelfinale essen. Läuft bei uns. Das wird schön. Das heißt, ich wollte gerade schon das Thema wechseln, aber ich habe die richtig relevante Frage vergessen. Du hast gesagt Steak grillen. Richtig echter Grill? Oder Elektrogrill oder drinnen oder draußen?
Richtig, richtig echter Grill.
Richtig echter Grill.
Poil King.
Nice.
Schön männlich.
Es ist aber auch tatsächlich eine schöne klischeehafte Geschichte.
Ja.
Draußen dann in der Kälte zu stehen. Ja. Ist der überdacht? Steht der überdacht?
Nee.
Das heißt, du stehst im Regen dann tatsächlich auch im Regen draußen?
Manchmal, ja.
Finde ich geil. Finde ich tatsächlich stark. Das ist stark. Wir hatten gestern Pilze gegrillt, tatsächlich. Wir haben sie mit Kräuterbutter gefüllt und ich wurde jetzt darauf angesprochen, dass man Frischkäse und Parmesan mischen und dann die Pilze füllen und dann auf den Grill legen.
Das hört sich auch nicht schlecht an.
Jupp, habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich dich gerade gefragt. Aber wir bleiben dran. Liebe Leute da draußen, falls ihr Pilze grillt, schreibt eine Mail an podcast@steelers.de. Lasst uns wissen, wie ihr die Pilze macht. Seht's mir nach, ich bin aktuell noch ein bisschen hinterher. Ich habe wieder ein paar Mails nicht beantwortet und noch nicht mal alle gelesen. Aber seid euch sicher, gelesen werden sie auf jeden Fall. An der Stelle nochmal ein bisschen den Blick nach vorne. Wenn du in roundabout 28 Jahren, 30 Jahren vielleicht diesen Sport nicht mehr ausüben kannst, dann mit Anfang 50, was machst du dann?
Ich würde ganz gern auf jeden Fall was mit Menschen machen, weil ich kann das, also Bürojob ist wirklich nichts für mich. Also ich bin da auch viel zu energiegeladen für, viel zu hippelig. Ich muss die ganze Zeit in irgendwas rumspielen und irgendwie irgendwas in der Hand haben und mit dem Bein wippe ich die ganze Zeit. Da wird der Tim auch immer sauer. Aber ja, doch, ich würde gerne was mit Menschen machen, so in Richtung Fitness auch sehr, sehr gerne. Und ja, wenn ich so sehe, was der Patrick da macht, und das könnte ich mir gut vorstellen, einfach mit Leuten zu arbeiten, vielleicht auch in Vereinen irgendwo zu arbeiten, weil ich denke, dass Fitness wird immer relevant sein. Wenn nicht, wird es noch relevanter jetzt in den nächsten Jahren. Und man soll ja immer was machen, wo man halt auch Spaß dran hat und irgendwie in einer gewissen Weise eine Leidenschaft für hat und das schon immer gemacht hat und natürlich auch eine gewisse Ahnung von hat. Deswegen denke ich, in die Richtung würde ich gerne was machen.
Ist dann der Gedanke eher Richtung Athletik? Ist der Gedanke eher Richtung, du hast gerade gesagt, mit Vereinen was machen, eher Richtung Mannschaften? Ist da irgendwie...
Also da bin ich relativ offen.
Guckt, dass sich ihn verschlägt.
Ja, also das, glaube ich, muss man auch selber einfach mal ausprobieren. Was einen da so anspricht. Also ich bin von keinem wirklich abgeneigt.
Eine andere Frage der Zukunft. Üblicherweise, wenn wir auf den Parkplatz schauen, wo die Spielerautos stehen und so, sieht man meistens Autos, die komplett foliert sind, die beklebt sind und was nicht alles. Du fährst einen Golf, er ist nicht beklebt. Es ist dein Golf, nehme ich an.
Ja, also gehört eigentlich meiner Mutter. Aber also ich fahre immer damit. Und
deine Initialen stehen auf dem Kennzeichen.
Ja. Also ich habe mir jetzt nicht selber gekauft. Meine Eltern haben den gekauft. Wir hatten damals einen Mini One. Mit dem habe ich mein BF17 gemacht. Und nach dem konnte ich, glaube ich, dann jedes Auto fahren, weil der war so alt und der hatte wirklich gar nichts. Da hat man wirklich das Autofahren gelernt und da haben wir gesagt, okay, auch für die Sicherheit. Und ja, der war einfach schon viel zu alt. Und dann haben wir gesagt, dann geben wir den ab und gucken, dass wir uns ein neues Auto anschaffen. Und seitdem flitze ich dann mit dem Golf rum.
Bist du so ein Autoliebhaber, Autoverrückter? Ist das was dich irgendwie anmacht?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich finde Autos sehr schön und auch gewisse Autos sehr schön. Und ich habe auch eine gewisse Ahnung. Also ich bin jetzt nicht völlig ahnungslos, aber ich bin jetzt kein Autofanatiker oder kein Autoliebhaber, der... irgendwie, keine Ahnung, sich Golfposter oder irgendwelche Autoposter ins Zimmer hängt oder sowas. Also so jetzt nicht.
Wieder zurück Richtung Eishockey. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, wo es irgendwie in den Jahren oder in der Zukunft für dich mal hingehen könnte. Wie siehst du dich oder wo siehst du dich sportlich? Also wir haben vorher schon drüber gesprochen, ja, wenn wir das letzte Spiel der Saison gewinnen oder verlieren, was da dann halt auch passieren mag, sei so oder sei so. Wo geht's für dich hin nach dieser Saison?
Also ich habe weiß gar nicht mehr, wann es war, mit Gregor auch viel, viel gesprochen und war mit ihm auch im Austausch, wie es denn jetzt weitergeht nach der Saison. Und ich hatte ja meinen Fördervertrag unterschrieben und der geht ja nur 2 Jahre. Und die laufen ja aus dieses Jahr. Und deswegen habe ich dann meinen Vertrag verlängert jetzt für 1 Jahr und werde dann ligenunabhängig auch nächstes Jahr hier in Bietigheim wieder spielen, wo ich auch sehr, 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 sehr froh drüber bin. Und sehr, sehr dankbar auch. Also einfach für die Coaches, für die Organisation, dass ich da das Vertrauen bekomme. Jetzt, wo ich dann doch nicht so viel gespielt habe, wenn man das mal hochrechnet, die letzten Jahre mit 2x Kreuzbandriss und da einfach, ja, das Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss auch zu bekommen. Weil, ja, nicht selbstverständlich, sage ich mal. Und ich denke, da ist dann auch wieder dadurch, dass ich einfach auch schon so lange hier bin und die Leute wissen, was ich kann. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Freut mich, dich auch weiter dann hier auf dem Eis sehen zu dürfen. Ich gehe davon aus, weiterhin mit der Nummer 4.
Ja.
Hat die eine Bedeutung?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe die, seitdem ich klein war. Und seitdem, ja, habe ich die.
Hat sie ja doch eine Bedeutung. Dann ist sie zumindest mit dir mitgewachsen.
Ja, wenn man so sieht, dann hat sie doch eine Bedeutung, ja. Aber jetzt nicht auf irgendwie, ja, keine Ahnung. Mama und Papa sind in dem und dem Jahr geboren oder irgendwie Glückszahl oder so. Es ist halt einfach, also es ist so ein bisschen zu meiner Glückszahl geworden, dadurch eben, dass ich sie jetzt halt schon so lange habe.
Käme es für dich jetzt in Frage, mit einer anderen Nummer zu spielen? Oder sagst du, nee, das ist meine 4?
Nee, also ich würde auch mit einer anderen Nummer spielen. Also so schlimm finde ich das jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine andere Nummer hätte.
Ich muss jetzt da nochmal weiter reinfragen. Sabo hatte ich mal gefragt, woher seine Nummer kommt. Und er hat gesagt, hallo, muss ich nicht überlegen, da gibt es einen, der hat diese Nummer und er ist großartig und dann trage ich sie auch. Gibt es bei dir irgendwie Vorbilder, jetzt mal von der Nummer abgesehen, aus dem sportlichen Bereich, auch nicht zwingend aus dem Eishockey, wo du sagst, boah, das ist was, was ich erstrebenswert finde, das ist was, was ich cool finde. Muss auch nicht rein das Sportliche sein oder der Erfolg sein, sondern einfach was, wo du sagst, da ist was, was du bei den Menschen siehst, wo du sagst, boah, das finde ich, das lohnt sich, dem nachzueifern, das lohnt sich, dem nachzugehen.
Ja, also jetzt, wenn ich jetzt so überlege, konkret, fällt mir jetzt keiner ein. Also natürlich hast du deine Lieblingsspieler da oben in der NHL, den du halt gerne beim Spielen zuschaust, weil es halt einfach Spaß macht. Aber wie du jetzt sagst, konkret jemand, würde mir jetzt so niemand einfallen. Also natürlich finde ich das dann jetzt, seitdem ich dann auch Profi bin und gemerkt habe, was es alles mit sich bringt und auch mental und drum und dran, was da eben alles dazugehört, finde ich das eben noch beeindruckender, was die in der NHL da leisten müssen und was das da für ein Druck sein muss, wenn du dann im Stanley Cup-Finale spielst. Und da deswegen glaube ich, da schaut man dann schon ein bisschen hoch, aber jetzt nicht konkret.
Wen gibt's denn da? Du hast gerade gesagt, da hat man seine Lieblingsspieler.
Also ich bin ein Oilers-Fan. Mhm. Und dann natürlich der Leon. Und der McDavid natürlich. Also okay. Das ist der ist einfach verrückt, der Junge.
Was genau? Drei Seiten lassen wir weg, aber was genau ist es an McDavid, wo du sagst, das ist das, was es für mich so verrückt macht?
Ja, der lässt Eishockey so einfach aussehen. Das ist, der schwebt übers Eis. Sieht so komplett effortless aus. Das ist so ohne jegliche Anstrengung. Und ja, dann laufe ich halt mal durch 4 Top-Spieler der Welt und lasse die halt mal kurz stehen. Und ich finde, das ist einfach, der strahlt so eine Lockerheit aus. So.
Ja.
Also auch jetzt bei diesem Four Nations Cup da auch wieder. Ich meine, das, ja, dem schaust du einfach gerne mal Eishockey spielen zu.
Wenn du kleinen Jungs auf dem Fußballplatz zuschaust, dann schreien die, ja, und jetzt wie, keine Ahnung, wie Messi gehe ich da durch oder sonst irgendwas. Ist das was man im Profisport dann tatsächlich auch noch macht, dass man sagt, oh, geil, da bin ich durchgegangen, wie sonst was? Gibt's das?
Ja, das gibt's schon. Also so kleine Floskeln oder so kleine, auch wenn du mal irgendjemanden verarschen willst oder so, gibt's da, nimmt man dann doch schon ein paar Spieler als Hilfe.
Ja. Herrlich, herrlich. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt ordentlich miteinander gesprochen. Vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest auf den Weg?
Ich denke mal, dass viele Hörer auch Fans sind. Und da wollte ich mich dann einfach nochmal bedanken für die super Unterstützung dieses Jahr. Bis jetzt auf jeden Fall unvorstellbar, wie viel da hinter uns stehen, obwohl wir es letztes Jahr so verkackt haben, sage ich mal. Und uns da trotzdem supporten. Und ich denke, das hat dann uns auch so einen Aufwind gegeben, da jetzt wieder Gas zu geben und anzugreifen. Also vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, es zahlt sich dann aus am Ende.
Jetzt muss ich dir doch noch eine Frage stellen, obwohl ich eigentlich von vorhatte, an dieser Stelle abzumoderieren. Du bist vor 2 Jahren in den Profibetrieb rein und hast selber gesagt, seit der alten Halle warst du im Stadion und hast zugeschaut. Wie ist dieser Moment, wenn du selber letzte Woche beziehungsweise vor der Sommerpause noch in der Halle warst und zugeschaut hast und dann ist kurz Sommer und dann wird Herbst? Und dann fährst du auf diese ganze grüne Wand zu und alle Menschen stehen da und jubeln und auf einmal bist du derjenige, der auf dem Eis ist. Was macht das mit einem?
Ist schon sehr surreal. Aber es ist extrem, weil du das nicht wirklich so wahrnimmst in dem Moment. Also klar, du genießt es und es ist mega und unbeschreiblich das Gefühl. Aber selbst dieser Wechsel von Jugend zu Profi heißt ja immer, oh, jetzt möchte ich unbedingt Profi werden und dann habe ich es geschafft. Hat man ja eh nicht, aber sagt man ja so. Und seitdem ich dann jetzt letztes Jahr im Profi-Eishockey spiele, war nie so der Moment da, wo man das wirklich so realisiert hat. So irgendwie saß ich dann abends mal im Zimmer und dann hat man sich dann gedacht, okay, krass, keine Ahnung, weil man irgendwie vielleicht ein Bild vorgeschlagen bekommen hat auf dem Handy, dann war so, oh, krass, okay. Und stimmt, bei mir war es das Bild da. Ich habe mit meinen Eltern im VIP oben zusammen ein Bild gemacht und hatte halt unseren Dresscode an. Und da haben sie ein Spiel von mir geschaut und da war so dieser Moment, wo ich dann so gedachte, okay, jetzt habe ich es dann doch so weit geschafft schon und jetzt lebst du halt deinen Traum gerade und dann ist es schon einfach unbeschreiblich, das Gefühl, dass wenn man das dann wirklich mal wahrnimmt. Ja.
Mit diesem unbeschreiblichen Gefühl, mit dieser Dankbarkeit, die mich gerade echt immer wieder angesprochen hat und die ich immer wieder feststellen durfte, in die Abmoderation hinein. Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst, Yoshi. Vielen
Danke, Dank dass ich da
für
sein durfte.
Die Zeit. Es hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben fast schon hart überzogen. Umso mehr Spaß hat es gemacht.
Vielen, vielen Dank.
Für die Playoffs will ich dir und natürlich auch der ganzen Mannschaft viel Erfolg wünschen. Ich glaube, in der nächsten Episode, da haben wir wieder einen Nichtspieler da. Ich weiß es aber tatsächlich noch gar nicht. Ich muss noch mit Gregor sprechen, wer nächstes Mal kommt. Für euch Zuhörer da draußen, ihr dürft euch so oder so auf die nächste Episode freuen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal.